müsst euch einen riesen Atlantik vorstellen und da ist ein ganz kleines grünes Punkterl im Atlantik drinnen. Warum so klein? Weil es nur 58 Kilometer lang ist und 20 Kilometer breit, 1862 Meter hoch, aber es ragt doch fast 6000 Meter aus dem Meer heraus. Also ja,
ein Riesenberg.
Ein Riesenberg.
Und dann kam eine schwarz gekleidete, typisch alte Bauernswitwe mit Gummistiefeln schon an die 80 Jahre und hat gesagt, ob ich der Patrau hier bin, der Besitzer, der Genio Geraldo. Habe ich gesagt, ja, das bin ich. Ja, sagt sie, ob ich weiß, dass dieses Fleckchen Erde ihr gehört. Habe ich gesagt, nein, das weiß ich nicht, aber ich möchte es natürlich kaufen. Hat sie gesagt, nein, ich möchte das nicht verkaufen, ich möchte Ihnen das schenken.
Insel Madeira, warum mag ich sie so besonders? Das Hauptaugenmerk ist einmal, dass man rund ums Jahr in angenehmem Klima immer alles machen kann. Wanderungen, Schwimmen und man ist immer im Freien. Auch das prägt die Menschen dort, dass man alles im Freien eigentlich machen kann.
Madeira hautnah. Geheimtipps und Erfahrungen aus 20 Jahren Wandern und Reisen. Herzlich willkommen zu Weltweit Wandern, dein Podcast für Wandern und Reisen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Und heute nehme ich dich mit auf eine Reise nach Madeira. Madeira ist eine unserer beliebtesten Wanderdestinationen. Madeira gilt ja auch als die Insel der Blumen, als die Insel des ewigen Frühlings und ist wirklich eine Insel voller Vielfalt und einer einzigartigen Natur, die mich persönlich jetzt schon seit über 20 Jahren fasziniert. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute unsere langjährigen Partner und Madeira-Experten Christa und Gerald bei uns zu Besuch haben. Und so möchten wir einfach euch ein bisschen was über Madeira erzählen. Zum Start stellt euch bitte am besten selber kurz vor.
Ja, also ich bin die Christa. Ich komme ursprünglich aus Admont, aus der Steiermark. Und war sehr froh, wie sich vor einigen Jahren dann, eigentlich vor 30 Jahren, die Möglichkeit ergeben hat, einmal Madeira zu bereisen. Und war dann so fasziniert, dass wir beschlossen haben, nie wieder Schnee zu schaufeln.
War cool.
Und meine ursprüngliche Ausbildung war in der Pädagogik. Und ich habe immer irrsinnig gern mit Menschen gearbeitet, unter Anführungszeichen. Ich war immer gern mit Menschen zusammen, habe mich interessiert für ihre Schicksale, kann da stundenlang zuhorchen, die Herzen öffnen sich. Und das basiert ganz speziell auch auf Wanderungen. Und da kann man all das Wissen, was man im Laufe der Jahre angesammelt hat, anwenden und es nutzvoll und sinnvoll einsetzen.
Ja, super. Du, und da werden wir ganz viel heute drüber reden. Jetzt vielleicht zum Gerald, vielleicht sagst du ein bisschen, wo du herstammst. Und
ja, also ich bin eigentlich ein Kärntner, der nie in Kärnten gelebt hat. Bin mit meinen Eltern durch die halb Europa gezogen, muss man sagen. Also ich bin von Graz nach Niederösterreich, nach Winterthur in die Schweiz, nach Berlin, von Berlin nach Mannheim und dann zum Studieren erst wieder zurück nach Österreich kommen. Und dort hat die Christa mein Herz geöffnet. Und wir haben dann gemeinsam angefangen, im Urlaub Madeira zu entdecken. Und es war dann so, dass wir eines Tages gesagt haben, warum soll man Träume immer weiter hinausschieben? Do it now. Und wir sind im Jahr 2000 ein Probejahr auf Madeira gegangen, nach Madeira gegangen, ein Probejahr und haben dort geschaut, wie geht's uns? Und wir wollten nicht sinnlos herumsitzen und Urlaub ist nicht Alltag. Und da hat die Christa gemeinsam mit einem alten, aus Bayern stammenden Madeira-Pionier ein Wanderbuch geschrieben. Und so sind dann Christa zum Wandern gekommen und ich als Künstler habe dort halt wieder mein Atelier hinverlegt.
Und dann seid ihr ganz beherzt ausgewandert nach dem Probejahr.
Dann sind wir unter einem großen Lorbeerbaum gesessen und haben gesagt, heute ist soweit, die Entscheidung muss fallen, wir reden jetzt drüber. Und wir haben nicht geredet, wir haben nur genickt und die Sache war in der gleichen Sekunde erledigt. Sind nach Österreich zurückgefahren, haben in 2 Wochen unser Haus ausgeräumt, die Container gepackt und sind seitdem eigentlich, geht's uns gut.
Ja, große Liebe.
Und
oder?
Zu den Containern, da fällt mir jetzt wirklich was ein. Die sind monatelang nicht gekommen. Wir haben schon ganz vergessen drauf. Da waren viele Bücher auch drinnen. Mhm. Und auf einmal habe ich gesagt, du Gerald, was ist eigentlich mit unseren Containern? Hast du das Gefühl, dass die uns fehlen? Und der Gerald und ich, wir haben festgestellt, eigentlich fehlt uns gar nichts. Und Murphy's Law, 3 Tage später, waren die Container hier mit all den Büchern und anderen schon schönen Erinnerungsstücken auch, vor allem Fotos.
Und das ist jetzt was ist das 2000, ist 2001? Oder
25
was,
Jahre her.
Ja, vor 25 Jahren. Boah, seitdem lebt ihr dort. Vielleicht jetzt noch so eine Frage, so um jetzt ins Jetzt zu kommen, jetzt von der Vergangenheit. Wie bist denn du heute in den Tag gestartet, Christa? Erzähl einmal.
Wie ich in den Tag gestartet bin, das ist meine Morgenroutine, die ich auch auf Madeira immer mache. Ich bin ja heute in Graz bei dir.
In Graz, ja.
Und auf Madeira und auch hier in Graz habe ich immer meine Morgenübungen, meine Yogaübungen, die mich seit meinem 14. Lebensjahr immer begleiten. Und da ist ein wunderbarer Satz dabei, den ich jeden Tag formuliere. Und dieser Satz heißt bei mir, heute wird ein schöner Tag. Die Sachen, die nicht so schön sind, die nehme ich zwar wahr, aber die lasse ich weiterziehen. Und ich möchte durch meine Person, durch meine Ausstrahlung vielleicht, die Menschen berühren, die mir heute begegnen und dass es immer schöne Begegnungen sind. Und wie es mir heute in der Früh noch zusätzlich gegangen ist, das darf ich jetzt kurz erwähnen. Ich habe das Fenster aufgemacht und es war halt ein bisschen grau in grau. Ich kenne das ja noch von der Obersteiermark. Und es ist halt, ich habe wirklich jetzt schon wieder Sehnsucht, wenn ich das so sagen darf, nach Madeira. Wenn ich da meine Augen aufschlage, aus dem Bett raus, schaue ich aufs Meer. Und sehe über die Nachbarinseln, die unbewohnten, den Sonnenaufgang. Davor steht eine wunderschöne Palme von unserem ganz lieben Nachbarn. Das ist der Sohn von dem Madeira-Pionier, von dem der Gerald gerade erzählt hat. Und es geht einfach das Herz auf. Und diese Helligkeit im Atlantik, die man dort erlebt, auf dieser Insel, die berührt mich einfach und ich bin jeden Tag dankbar, dass ich dort sein darf, weil es so schön ist.
Heimweh nach Madeira in Österreich. Ja.
Nicht böse sein, ich mag Österreich auch gern, hat so viele schöne Seiten, aber mein richtiges Zuhause fühle ich mich eigentlich mehr hingezogen nach Madeira.
Und nicht böse sein. Du zeigst es uns auch immer so schön. Aber gehen wir nochmal zum Gerald. Wie bist denn du heute gestartet oder wie startest du in den Tag?
Also ich drehe mich meistens noch einmal um, weil die Christa ihre Übungen macht und du noch so ein kleines Snappi machen in der Früh. Und wenn wir in Madeira sind, dann fahren wir meistens oder sehr oft in die Quinta hinauf zum Frühstück. Das ist unser kleines Landgut, eine Quinta, das wird sie öfters hören, das Wort, könnte man in Spanisch sagen, eine Finca, in Österreich vielleicht ein kleiner Bauernhof. Und dann fahren wir eben hinauf auf den Bauernhof, frühstücken dort gemeinsam mit den Gästen. Christa und unsere Guides verabschieden sich dann mit den Gästen auf Wanderungen und ich gehe dann noch durch die Landwirtschaft und freue mich an meinen Freunden, die Hühner, die mich dann immer begrüßen. Wow. Und das ist gemütlich für mich. Und dann gehe ich ins Atelier und dann arbeite ich halt dort.
Ja, da werden wir eh noch ein bisschen reden, glaube ich, über die Kinder. Du hast sie schon reingebracht. Das ist was ganz Besonderes auch für uns. Ein tolles, tolles Projekt. Da möchte ich gerne noch euch dann mehr interviewen. Vielleicht so ein bisschen dann aber zu Madeira. Madeira ist ja eine unserer Hauptdestinationen bei Weltweit Wandern. Ist auch eine wirklich beliebte Wanderinsel. Du hast schon ein bisschen erzählt, wie ihr nach Madeira gekommen seid. Wie hat sich denn dann unsere Partnerschaft entwickelt? Tun wir das vielleicht ein bisschen. Wie haben denn wir uns eigentlich kennengelernt?
Die Partnerschaft ist über den Gerald gelaufen. Mhm. Der Gerald hat dich, lieber Christian, auf einer der Ferienmessen vor mindestens 20 Jahren, wenn es nicht sogar schon 22 sind oder mehr, kennengelernt in Wien. Und da ihr beide Pioniere seid, Visionäre, Erfinder.
Es passt, Christa, passt.
Und ganz
zu viel Lob.
Fokussiert auf die Zukunft auch, habt ihr euch sofort gefunden. Mit einem Wort, ihr tickt ähnlich, man kann nicht sagen gleich, weil es sind ja verschiedene Bereiche, wo ihr euch einbringt. Aber in Summe hat man sofort gespürt, diese Wellenlänge, die stimmt.
Ja.
Und dann kam der Gerald von dieser Ferienmesse im Jänner zurück. Dann hat er gesagt, du, ich habe einen so interessanten Menschen kennengelernt. Und weißt was? Der kommt schon im Februar zu uns auf Besuch mit seiner lieben Frau Carmen und zwei lieben kleinen Kindern. Die waren damals mini klein, zwei Jahre und vier vielleicht?
Ja, vier und zwei, genau. Ja.
Und wir haben uns gesehen, wir haben uns begrüßt und da ist schon die erste Wellenlänge geflossen. Dann ist der Christian mit mir mitwandern gegangen. Ich glaube, der kleine Lino war im Tragerl hinten drinnen. Und wir waren vielleicht ein paar Minuten unterwegs. Es hat uns die Natur berührt. Und der Christian hat sofort gemerkt, wie ich ticke, dass mir die Natur und diese Freude am Erleben so wichtig ist. Dann haben wir noch liebe Menschen auf diesem Weg kennengelernt und der Kontakt war so schön. Und der Christian war dann ein Pionier insofern auf Madeira, dass er gesagt hat, da probieren wir mal eine Reise.
Ja.
Und du hast es im Internet dann, glaube ich, angeboten und die war sofort ausgebucht, weil eure Kataloge schon gedruckt waren. Und von dem Zeitpunkt an, das weiß ich noch so genau, und von dem Zeitpunkt an ist es dann mit so viel Vertrauen gelaufen.
Nein, also ihr seid wirklich so unsere langjährigsten Partner und ich glaube, an euch sieht man einfach, das zahlt sich aus, wenn man so dranbleibt. Also wir arbeiten ja jetzt schon seit quasi fast 20 Jahren zusammen und haben quasi einen langen Weg miteinander gegangen und viel diskutiert, wie man uns oft besucht. Ihr kommt nach Österreich, wir kommen nach Madeira, nächstes Monat kommt ja unser Geschäftsführer, der Benedikt, zu euch. Also dieser Austausch an Ideen, an Vertrauen, der ist, glaube ich, total wichtig. Und gerade diese erste Madeira-Reise mit der Laura in der Hand, die Levada sind ja nicht gerade immer alle mit Geländer, aber da haben wir die Kinder gut festgehalten und haben eine fantastische Zeit gehabt. Vielleicht erzählen wir so ein bisschen über unseren Werdegang, Gerald. Es gibt ja in Madeira jetzt seit einigen Jahren so diese Quinta, von der du schon geredet hast, diese Finca, dieses Artistenquartier. Das ist so einer der Herzstücke unseres Madeira-Programmes. Wir waren ja am Anfang so in verschiedenen Hotels, aber die Reisen waren auch schön und waren sehr beliebt, so wie du sagst. Aber erst seitdem es die Kinder gibt, ist das, glaube ich, erst so richtig komplett seit ein paar Jahren.
Ja.
Weil da ist unsere Philosophie, glaube ich, so richtig gut aufgegangen.
Ich denke mir, es ist ja nicht nur die Freundschaft, die uns verbindet, sondern auch die gemeinsamen Werte.
Ja.
Und irgendwo machen wir wertevollen Urlaub. Das heißt, einen wertvollen Urlaub für unsere Gäste. Aber wir vergessen dabei nicht auf unsere Werte, was Umwelt, was Soziales und so weiter betrifft. Und diese Kinta hat sich eigentlich durch Zufall ergeben. Wir hatten ein Hotel, das war eigentlich ganz gut, ganz nett, ein schönes Dreisternhaus, ein altes Haus.
Ja.
Und der Hotelbesitzer hat eines Tages zu mir gesagt, du Gerald, nächstes Jahr reiß ich es ab. Ich baue ein 4-Stern-Plus, weil mit einem 3-Stern kann man kein Geld verdienen. Und dann haben wir gesagt, sowas tun wir jetzt. Und es gab kein Alternativquartier und das neue 4-Stern-Haus hätte uns sicher auch genommen. Aber dort waren halt dann 200 Leute beim Frühstück und
das war zu groß.
Passt für unsere Idee auch vom Tourismus nicht. Und ich hatte ein kleines Grundstück, da habe ich dann von 19 Grundstücke rundherum dazugekauft, zwischen 5 Quadratmeter und 3000 Quadratmeter. Wir haben jetzt 1,5 Hektar insgesamt.
Das waren lange Verhandlungen wahrscheinlich, stellen wir vor, oder?
Es war so lustig. Ich habe über 124 Leute beim Notar gehabt.
Wahnsinn.
Einmal habe ich ein Grundstück mit 300 Quadratmetern gekauft und 13 Leute waren beim Notar, die Mitbesitzer waren dieses Grundstücks. Und zum Kind, da kann ich euch dann später noch mehr erzählen, aber geändert hat das Ganze so, dass viele Jahre, 4, 5 Jahre später, als es die Kinder schon gab, gab es noch ein kleines Grundstück, das waren 12 Quadratmeter, die sind übrig geblieben, wie die Straße gebaut worden ist. Um die habe ich mich nie gekümmert.
Ja.
Und dann kam eine schwarz gekleidete, typisch alte Bauernswitwe mit Gummistiefeln, schon an die 80 Jahre, und hat gesagt, ob ich der Patrau hier bin, der Besitzer, der Genio Geraldo. Habe ich gesagt, ja, das bin ich. Ja, sagt sie, ob ich weiß, dass dieses Fleckchen Erde ihr gehört. Habe ich gesagt, nein, das weiß ich nicht. Aber ich möchte es natürlich kaufen. Hat sie gesagt, nein, ich möchte das nicht verkaufen. Ich möchte Ihnen das schenken.
Wow.
Weil das ist jetzt alles wieder so schön geworden. Es war ja 60 Jahre verwildert, wie es zu meiner Jugend war. Und sie möchte es mir schenken, ich muss nur den Notar zahlen.
Ah, super. Das sagt viel über die Leute dort, gell?
Ja, einfach eine Freude mit ihrer Landschaft. Und die sind stolz auf ihre Landschaft.
Mhm. Voll schön. Ja, ich kann mich noch erinnern, wir haben ja vorher, du hast mir die Pläne gezeigt. Das war ja total schön. Es war ja auch so in meiner Vision. Ich habe ja Architektur studiert und habe mich da voll dafür interessiert und nachhaltige Architektur. Und es war voll schön, so dabei zu sein, so voll inspirierend zu sehen, du als Künstler, der du da gestaltest. Und ich finde es total cool, wie das jetzt geworden ist. Es liegt ja quasi so in so ein bisschen erhöht. Man hat einen herrlichen Blick über den Atlantik. Und die Besonderheit, die mir noch immer so taugt, ist von jedem Waschbecken beim Zähneputzen ist ein Fenster und da kann man runter aufs Meer schauen. Das war dir, glaube ich, ganz, ganz wichtig, neben vielen anderen Dingen.
Ich habe das Grundstück oder den ersten Teil des Grundstücks, da war ja noch keine Rede von der Kind, da eigentlich nur gekauft wegen dem Ausblick.
Mhm.
180 Grad Meerblick auf 330 Meter Höhe gelegen. Das ist auch in Madeira wichtig, weil das ist die Bananenzone. Und solange noch Bananen wachsen, ist das beste Klima. Und ich habe jetzt auch alte Fotos gefunden, da sitze ich mit dem Christian im Rohbau drin oder dem ersten Rohbau drin und wir diskutieren, wie könnten wir was anders machen, weil er ja doch auch viel mehr Erfahrung hatte wie ich beim Bauen. Und so haben wir das Ganze dann weitergebaut. Mittlerweile sind es eben 1,5 Hektar. Wir haben auf der einen Seite die Wohneinheiten, aber auf der anderen Seite, das ist jetzt kein Park geworden, sondern das ist alles traditionelle Landwirtschaft, wo wir halt Gemüse anbauen, Hühner und Ziegen, Bienen.
Genau.
Und wo das sagt, das kriegen auch dann unsere Gäste auf den Tisch, ob sie es wollen oder nicht.
Sie wollen sehr, gell?
Ja, ich kann mich erinnern, über die Fußbodenfliesen haben wir geredet, weil du hast so Holzstruktur und ich habe halt gesagt, Holz muss Holz sein und nicht Fliesen, aber ich glaube, das war eine super Entscheidung, weil das einfach in diesem Klima und mit der Feuchtigkeit einfach super ist. Das
hätte ein Gast
total
einmal die Schiebetür offen gehabt, dass hätte reingeredet, wäre der Boden kaputt gewesen.
Rausreißen.
Oder
wunderbar.
Stein im Bergschuh drin vom Wandern. Und das.
Aber
das,
es zeigt, dass man wirklich du und wir gemeinsam wirklich jede Ecke durchgedacht hast und mit deiner Künstlerseele ist da wirklich ein wunderschönes Projekt entstanden. Ja. Und was ich mich noch gerne erinnere, da war die Kinder fast fertig und wir haben natürlich einen großen Stolz gehabt, weil wir waren da ja voll mit dabei und dann haben wir gleich unsere Partner aus der ganzen Welt zu euch, mit euch gemeinsam eingeladen und eine Partner Academy gemacht, von der heute noch alle erzählen. Nicht? Unser Genjo aus Bhutan war dort, der dann selbst ein ähnliches Hotel in Thimphu, in der Hauptstadt von Bhutan, baut hat. Es war eine Partner aus der Mongolei waren mit. Wir waren da 30 Leute aus der ganzen Welt.
Madagaskar,
genau.
Ja. Die ganzen Balkanstaaten.
Ja, es war richtig
Die Leila aus Georgien.
Aus Georgien, ja, genau.
Man kann dann ja auch sagen, dass wir beim Bau dieser Kinder zwischendurch mal ein bisschen finanziell über die Stränge geschlagen haben. Und da war dann der Christian da und hat gesagt, nein, das ist kein Problem. und hat das mit einem Art Crowdfunding, mit einer generösen Anzahlung, die wir dann, deren später die Gäste abgewohnt haben bei uns, uns da auch über diesen kleinen Berg geholfen. Also es ist wirklich ein gemeinsames Projekt, auch wenn es zwei verschiedene Firmen sind, aber da sitzen zwei alte Silberrücken oben, sage ich immer, und die haben was geschaffen. Es ist ein Lebenswerk.
So, na, aber ich, so fühle ich mich auch wirklich als Teil davon. Also wir haben damals, glaube ich, 2 Jahre lang euch alle Reisen angezahlt und ihr habt es dann langsam quasi in Nachlässen. Die nächsten 2 Jahre haben wir das dann wieder abgestottert. Aber ich glaube, so kann man eigentlich miteinander zu was kommen. Und wichtig sind natürlich auch immer unsere Gäste, die das unglaublich schätzen und die da so einen schönen Ort haben. Und ich glaube, das ist wirklich eine stimmige, runde Geschichte. Vielleicht gehen wir noch zu Madeira. Christian, oder du willst
noch
was sagen?
Ich wollte noch was dazu sagen, weil du die Partnerakademie erwähnt hast. Und ich weiß, dass ganz viele, also eigentlich alle Nationen, die dabei waren, haben Fahnen mitgebracht. Und diese Fahnen haben wir dann beim Eingang, beim Haupteingang drüber gehängt. Mhm. Und hast du sie gehängt, gell?
Ja.
Manchmal vergieße ich schon mit dem Portugiesisch. Und da kam ich am Sonntagnachmittag, wie die Gruppe gerade da war, ihr wart schon alle drüben im Restaurant, und da kam unser Nachbar herauf. Darum war es ein Sonntag, weil am Sonntag arbeitete er nicht, der Xavier. Und der Xavier hat seine Freunde mitgehabt und ein paar Verwandte. Dann hat er mich gesehen, kommt mir entgegen, umarmt mich und sagt dann, das ist die Donna, die Frau von dem Objekt, was, wo jetzt so viele Leute hier sind. Mhm. Und dann hat er angefangen, von wo die überall sind. Das war so, er war so stolz, dass er der Nachbar von uns ist, das, ja, und dass wir es uns gut verstehen. Das wollte er mit der Umarmung zeigen. Ja, das war so eine berührende Begegnung. Ja, und cool. Das hat mich wirklich erfreut damals, dass es war sehr schön.
Es war ja dann richtig cool, wir waren ja dann auch in der Inselzeitung quasi mit einem Artikel, dass da Leute aus der ganzen Welt dort sind. Genau. Und was mir jetzt noch einfällt, das haben wir vorher beim Vorbereitung, habt ihr erzählt, mit dem Bhutanesen, mit dem Chencho, dem sie ja so einen Lebenstraum erfüllt habt. Wer mag das
vielleicht erzählen? Gerald, willst du das erzählen?
Ja, das war lustig. Also, Madeira ist ja der Geburtsort und die Heimat von Cristiano Ronaldo. Mhm. Und seine Mutter und seine Geschwister leben ja heute noch auf Madeira. Und der Bruder leitet ein Cristiano Ronaldo Museum. Mhm. Ein tolles Museum, wirklich schön gemacht. Und man glaubt gar nicht, was dieser mittlerweile 40-jährige, disziplinierte Mann, über alles andere kann man diskutieren, aber über seine Disziplin, seine sportliche kann man nicht diskutieren, geschaffen hat. Und der Chencho aus Bhutan ist einen Tag früher angereist, weil er noch einen Tag auf Spuren vom Cristiano Ronaldo verbringen wollte.
Dann hat er gesagt, er würde so gern eben da in das Museum gehen. Der Gerald und ich haben gesagt, ui, da waren wir eigentlich noch nicht drinnen und hat sich noch nicht ergeben. Und dann haben wir das natürlich ermöglicht, sind hineingegangen. Ich war selber total überwältigt, was da alles ausgestellt ist. Und die größte Freude haben wir ihm gemacht. Dort war eine Videoprojektion und da ist man genau an einen Platz hingestellt worden. Da haben wir den Genji dann hingestellt und der hat dann ein Foto mit nach Hause nehmen können, wo man das Gefühl hat, der Cristiano Ronaldo umarmt ihn. Und voll, es war cool. So, er hat so eine Freude gehabt und dieses Lachen in seinem Gesicht werde ich so schnell vergessen.
Ja, was mich dann auch total gefreut hat, er ist ja dann nach Hause gefahren mit den eigenen Hotelplänen und der hat dann ganz viel, ihr habt ja gesagt, der hat dann euch gefragt und wie macht ihr das und dass die Leute sich Getränke nehmen können mit einer Liste, dass das alle sitzen zusammen an einem großen Tisch und ich glaube, er hat da ganz viel tolle Inspirationen von euch mitnehmen können und das ist auch etwas bei uns bei Weltweit Wandern, dass wir unsere Partner gern zusammenbringen und dass wir so Ideen, die gut funktionieren, herzagen und dass die dann halt von Madeira nach Bhutan exportiert werden und wieder zurück.
Aber auch die Gelassenheit des Chencho, diese Ruhe, da konnten wir wieder unheimlich viel davon lernen.
Ja, ja. Na, man lernt immer irrsinnig viel voneinander, von anderen Kulturen. Aber gehen wir jetzt einmal zurück zu Madeira. Das ist ja wir sind ja jetzt schon auf der Insel, aber erzähl mal ein bisschen, wo liegt denn dieses Madeira eigentlich? Was kann man sich, also wenn jemand so gar nicht weiß, was Madeira ist, wo liegt es? Wie kann man sich so die Insel vorstellen? Also, erzähl einmal was.
Ihr müsst euch einen riesen Atlantik vorstellen. Und da ist ein ganz kleines grünes Punkterl im Atlantik drinnen. Warum so klein? Weil es nur 58 Kilometer lang ist und 20 Kilometer breit, 1862 Meter hoch, aber es ragt doch fast 6000 Meter aus dem Meer heraus.
Also ja, ein Riesenberg.
Ein Riesenberg. Und die Lage ist, wenn ihr euch Lissabon vorstellt, von dort 900 Kilometer südwestlich, dann Casablanca kann auch jeder zuordnen, 600 Kilometer von Casablanca weg. Und im Süden die Kanaren, das kennen viele, die meisten eigentlich, die kann man besser zuordnen oft als Madeira, die liegen 450 Kilometer weg. Und so sind wir eigentlich rundum von Meer umgeben. Und das prägt dann auch die Natur. Da reden wir später dann noch drüber.
Ja, ich glaube, wir könnten gleich, weiter. Also weil Madeira, wir haben ja vorher geredet, ist so vielfältig. Das macht ja auch das Spannende aus, wenn man wandern geht. Man ist ja an einem Tag wie im Amazonas und im Urwald und dann ist man wieder in der Wüste. Es hat so viele Klimastufen, so viele Farben, so viele Kontraste. Erzähl ein bisschen, was ist denn für dich? Was macht die Magie aus?
Die Insel Madeira, warum mag ich sie so besonders? Das Hauptaugenmerk ist einmal, dass man rund ums Jahr in angenehmem Klima immer alles machen kann. Wanderungen, Schwimmen und man ist immer im Freien. Auch das prägt die Menschen dort, dass man alles im Freien eigentlich machen kann. Und die Natur ist geprägt durch das starke, intensive Grün vom Lorbeerwald. Mhm. Das zieht sich sogar von der Nordseite herüber bis auf 600 Meter auf die Südseite an manchen Stellen. Mhm. Und da haben wir tiefstgrüne Lorbeerbäume, dann riesige Baumfarne. Da fühlst du dich plötzlich nach Neuseeland versetzt.
Die sind sehr alt, oder, Lorbeerbäume?
Ja, die Lorbeerbäume sind mehr als 600 Jahre alt, mit Moosen, Farnen, Flechten, Fetthennen bewachsen. Mhm. Und das wiederum kriegt diese besondere Stimmung, weil wir haben ja viel Nebel auf der Insel. Aber wo? Auf der Nordseite. Mhm. Die Südseite ist deshalb auch viel mehr bewohnt, weil die Südseite die sonnigere ist. Aber wir brauchen auch Wasser. Mhm. Und das Wasser kriegen wir vom Nordostpassat, der durch seine Wärme oft die warme, feuchte Luft nimmt extrem viel Feuchtigkeit auf. Und die kommt dann auf die Insel, trifft auf die Insel. Die ist kühler. Und schon haben wir da den Nebel, der dann uns die ganzen Wasser Möglichkeiten durch die Lorbeerbäume, die ja viele Gewächse drauf haben, die melken aus diesem Nebel die Feuchtigkeit und geben sie in Form von Tropfen wieder ab. Und das kann man sich so vorstellen, im Winter, wenn wir warme, feuchte Luft aushauchen, dann wird es auch sichtbar. Und der Nebel ist sozusagen der Hauch der Insel, so würde ich es bezeichnen.
Voll schön gesagt.
Und es hat eben extrem viele Kontraste, Temperaturkontraste, Blumenkontraste. Und wenn man am Vortag im Lorbeerwald war und am nächsten Tag eine Küstenklippenwanderung macht, dann glaubst du wirklich, du bist auf zwei verschiedenen Inseln. Mhm. So unterschiedlich.
Also was mich ja voll beeindruckt hat auf meinen mehreren Wanderwochen auf Madeira ist, du bist ja extrem flexibel, weil diese kleine Insel hat so viel verschiedene Klimastufen. Und da sieht man immer die Christa, die in der Früh schon mit dem Westen, mit dem Norden und dem Osten mit den Leuten telefoniert, irgendwelche Webcams anschaut, dass du da immer irgendwie deine besten Wanderungen aussuchst, weil du immer weißt, wie, wann, wo das beste Wetter und die besten Bedingungen sind. Vielleicht erzählst du ein bisschen so über unsere Touren.
Das ist mir deshalb so wichtig, weil wir nie aus den Augen verlieren wollen, dass die Leute, die zu uns kommen, zum Wandern kommen, dass die ja ihre kostbarste Zeit mit uns verbringen. Das darf man nie aus den Augen verlieren. Und da möchte man natürlich, wenn man eine gewisse Inselerfahrung hat und in mehr als 25 Jahren sammelt sich da viel Erfahrung an, dann möchte man versuchen, das Beste draus zu holen. Und das kann man eben durch viele Kontakte, viele Informationen. Und wir versuchen halt immer, dass man wettermäßig noch im gut wanderbaren Bereich uns bewegen. Es kann sein, dass auf der Nordseite, wo wir geplant haben zu wandern, dass dort schüttet und dann fahren wir durch den Tunnel auf die Südseite und plötzlich sind wir im blauen Himmel und können in der Sonne. Du hast selber erlebt, Christian, super.
Ja. Und du schaust, dass immer bei einer Wanderwoche alle Teile der Insel dabei sind.
Das ist mir auch ganz wichtig. Das haben wir bei unserer Planung immer drinnen, dass die Leute, die zu uns kommen, in einer Woche die Möglichkeit haben, möglichst viele Bereiche der Insel kennenzulernen. Das heißt, wir haben eine Osttour, wir haben die höchsten Berge, wir haben Levada-Wanderungen. Levada sind ja die Wasserader, die Lebensader der Insel. Und wir haben 2200 Kilometer Levada-Kilometer auf dieser Insel, die so klein ist, wie ich euch schon gesagt habe. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Aber sie ist durch die Orographie mit vielen Tälern strukturiert und die müssen alle umwandert werden, sozusagen.
Du hast ja irgendwann einmal gesagt, wenn man Madeira auseinanderfalten würde, dann wäre das viel, dann wäre es hunderte Kilometer lang, weil das so tiefe Täler hat, die so eingeschnitten sind. Und das Levada-Wandern, muss ich sagen, das war auch für mich mit den Kids damals total klasse oder ist auch für unsere Gäste. Du gehst durch eine dramatische Hochgebirgslandschaft und wie gesagt im Norden auch so wie Amazonas-Urwald und gehst dann immer so eben gemütlich, dramatische Landschaft, aber es ist ganz gemütlich zu gehen, weil du den Wasserlauf entlang gehst.
Ja, weil wir immer dem Wasserlauf folgen. Und das ist ein sehr schönes Erlebnis, manchmal plätschert sie auch ganz laut, wenn sie ein bisschen mehr Gefälle hat. Und es ist daher, ja, das habe ich eigentlich auch noch nicht gesagt, fällt mir jetzt gerade ein, dass ja die Insel Madeira auch für jeden geeignet ist, weil man kann etwas leichtere Wanderungen machen, dazu zählen viele Levada-Wanderungen. Und man kann auch einmal einen Berg besteigen, aber eventuell von der leichteren Seite aus. Also es hat für alle Schwierigkeitsgrade etwas zu bieten.
Total vielfältig, ja. Ja, na, also ich kann das nur bestätigen, es ist wirklich zu Recht so die Wanderinsel, wo, glaube ich, jeder Mensch, der gerne wandert, mindestens einmal im Leben hinkommen sollte. Vielleicht jetzt einmal zum Gerald. Du bist der Künstler. Im Hintergrund tust du aber natürlich ganz viel organisieren und neben der Kinder auch deine Ökolandwirtschaft über betreuen und die Bienen züchten. Aber nebenbei bist du natürlich oder hauptberuflich bist du Künstler. Was inspiriert dich da als Künstler an der Insel?
Also als Künstler inspiriert mich einfach das Licht. Wir haben mildes Licht am Vormittag. Es wird meistens sehr lange Vormittage, sehr lange Nachmittage. Wir sind ja doch weiter im Süden als wie in Österreich zum Beispiel. Das Licht dann diese Farbenvielfalt, eben diese Grüntöne. Und eine meiner Lieblingsgegenden ist zum Beispiel die ganz kahle, nackte Ostzipfel, das ist eine Halbinsel der Insel, die Ponta São Lourenço. Und dort ist noch die ganzen Lavastrukturen mit diesen durch Eisenoxid gefärbten, in Rottönen gefärbten Lavaströmen sichtbar. Und das Struktur, das liebe ich einfach auch künstlerisch dann umzusetzen in meinem Atelier und mache dort meine Arbeiten. Aber ich muss etwas noch vielleicht ein bisschen ergänzen. Ja. Neben meinem Hobby der Landwirtschaft ist einer meiner Arbeiten auch in der Kinder ein bisschen auf die Ökologie zu schauen. Und wir haben jetzt gesprochen, in einer Woche kann man alles sehen. Wir haben diese Wochentouren natürlich so angelegt, dass ich eine zweite Woche bleiben kann. Und da haben wir andere Touren. Auch wenn das auch Madeira à la Christa heißt, ist das einmal die Routen A und die Routen B.
Ja.
Und dann haben wir auch eine, für wer mehr gehen will, eine Inselüberschreitung. Da gehen wir wirklich die Insel der ganzen Länge nach zu Fuß. Und jetzt kommen wir auf die Kleinheit der Insel zu tun, die auch mit Tunnels durchlöchert ist. Ich fahre trotzdem an den meisten Tagen nur zwischen 20 Minuten und maximal einer Stunde mit dem Auto und kann ein Quartier haben und trotzdem die Insel auf 160 Kilometern, Gehkilometern durchqueren. Und wir, was da eben diese ökologische Sache, dass man besser, wenn man schon fliegt, gleich für 14 Tage fliegt, wie für eine Woche.
Ja, viel besser. Da finde ich ja bei der Inselüberschreitung, finde ich ja so eine lustige Idee, die, ich weiß nicht, ob sie von dir stammt. Da gibt es ja so einen Stein, den jeder Gast vorher bemalt oder in die Hand kriegt und der sozusagen dann immer liegen gelassen wird am Abend, dann wird man abgeholt, oder? Oder wie funktioniert das?
Ja, da habe ich gerade letzte Woche, hat mich ein Gast gefragt, du Christa, macht ihr das eh noch auf der Inselüberschreitung, den Stein, den bemalten mit den Initialen von den Mitwanderern. Jeder hat seinen eigenen Stein. Tragt ihr den eh noch immer mit? Weil das hat ihm so gefallen, dass der Gerald diese Idee hatte. Weil er hat gesagt, man muss das haptisch, da kommt wieder der Künstler in ihm zum Vorschein, man muss das haptisch spüren, dass du den Stein mitträgst, ablegst,
am Abend,
versteckst natürlich, bist, weil sonst ist er weg, weil er so schön ist, den bemalt oft er, der Gerald. Und dass man ihn am nächsten Tag wieder aufnimmt und so spürt man auch, dass man wirklich keinen Kilometer auslassen.
Ja, genau.
Bei dieser Überschreitung. Und es ist oft lustig auch, weil wir haben eine kleine Strecke dabei, da würde sozusagen der Bus neben uns herfahren, über der Hochebene ist es. Und ich sage immer zu den Gästen, wollt ihr jetzt mitfahren? Oder weil der Bus fährt ja wirklich dort, wo wir gehen. Das sind so 2 Kilometer. Dann sagen sie, Christa, niemals, wir überschreiten das. Und da gehen wir auch die Kilometer. Und wir lachen immer über diese Situation. Ja, ja. Das ist so eine tolle Situationskomik, wo wir uns immer freuen drüber.
Ja, lustig. Ja, vielleicht so ein paar praktische Tipps, weil was echt, also eben so in der Vorbereitung, was fragen die Gäste so am meisten? Also uns fragen sie, wann ist eigentlich die beste Zeit, um Madeira zu machen? Was ist die beste Jahreszeit, um hinzukommen? Was ist ideal? Was sagt ihr dann drauf?
Spontan, so wie ich selber vor 30 Jahren das erste Mal erlebt hat, wir sind aus dem tiefsten Winter aus Admont damals nach Wien geflogen, nach Wien gefahren und von dort direkt nach Funchal geflogen. Wir steigen dort aus und dann kommt am 24. Dezember diese warme, relativ feuchte Luft auf uns zu. Das war ein Gefühl, das spüre ich heute noch. Und deshalb sage ich zum Beispiel zu jemandem, der gerne aus der Wintergrauheit, da meine ich jetzt wirklich die grauen Tage, nicht die schönen glitzernden Wintertage, die sind wunderschön in Österreich. Wenn da jemand entfliehen möchte, dann ist natürlich zwischen November und zwischen März oder Februar der größte Kontrast für Besucher. Und wer aber die Blumen, und es blühen auch da unzählige Blumen. Es, wenn ich da jetzt anfange mit den Weihnachtsraketen, die säumen jetzt, das sind so rotblühende Baumalonen, die säumen die ganzen Straßen und Wege auch. Und später kommen dann die blaublühenden Agapanthus. Es blüht immer irgendwas. Aber Blumenvielfalt und Wettersicherheit ist natürlich mehr gegeben in den Sommermonaten. Aber es kann genauso gut im Jänner sein, dass wir traumhaftes Wetter immer zum Wandern haben. Und es lässt sich immer was machen.
Also, und im Sommer ist ja auch gar nicht heiß.
Ah ja, das habe ich auch noch vergessen. Wir sind es so gewohnt. Im Sommer, Gerald, gell, ist nicht so heiß.
Das ist mir letztes Jahr so ganz massiv aufgefallen, weil wir seit 20 Jahren das erste Mal einen Monat in Österreich verbracht haben im Juni und hier waren Temperaturen über 30 Grad, die kennen wir auf Madeira nicht, weil Madeira liegt in diesem berühmten Golfstrom. Mhm. Das heißt, im Winter hat das Meereswasser zwischen 18 und 19 Grad. Das umgibt die Insel und ist eine natürliche Zentralheizung. Mhm. Und im Sommer geht das Wasser auf 24, 25 Grad und da ist es die natürliche Klimaanlage, weil wenn der Wind übers Wasser kommt, dann ist er nicht so heiß und unsere Tage sind dann im Sommer so angenehm 25 bis 27 Grad und eigentlich kaum Wärme. Ein, zwei Tage passieren einmal, aber und dieses ausgeglichene Klima, mhm, das liebe ich.
Also man kann wirklich das ganze Jahr
wandern. Man kann rund ums ganze Jahr. Ich vergesse das dann immer wieder, dass das ja nicht so normal ist. Und das macht die Insel schon aus.
Und ja, so also ein bisschen jetzt reingefragt, so weil ihr lebt ja jetzt seit 25 Jahren dort und seid eigentlich wie Einheimische geworden. Wie ist es so? Wie ist das normale Leben auf Madeira? Das interessiert ja unsere Gäste auch so. So Begegnungen, Menschen. Wie, was habt ihr da? Wie sind die Lebenserhaltungskosten? Wie lebt sich so als Einheimischer?
Also die Kosten, das gebe ich lieber an den Gerald ab, weil da bin ich nicht so versiert. Okay. Mich interessieren dann mehr die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich muss sagen, was war das Allerwichtigste für uns? Das habe ich schon vor 30 Jahren, einen Monat später, sofort gemacht. Ich habe Kurse in Portugiesisch besucht. Und ich habe versucht, also wir, die ganze Familie, dass wir Portugiesisch wirklich lernen, damit du diesen Kontakt mit den Einheimischen pflegen kannst. Und man trifft so wunderbare Menschen. Ich habe da so viele tolle Begegnungen. Ja. Hätte ich die Sprache nicht gekonnt, hätte ich das nicht miterleben können. Und das ist einmal ein wesentlicher Faktor. Die Menschen sind aufgeschlossen. Vielleicht zuerst scheu, aber sobald sie merken, dass du ihnen zugehst, offen zugehst, dann öffnen sie sich. Und sobald du nur ein bisschen Portugiesisch sprichst, dann erzählen sie dir oft die ganze Lebensgeschichte. Da muss ich dann oft einbremsen, weil meine Wanderer stehen ja hinter mir und muss ich übersetzen. Oder wir dürfen das nicht zu lange rausziehen. Aber die würden, die haben Zeit, da sind wir schon wieder bei dem Thema. Die vermitteln dir nie, es muss schnell gehen, sondern die haben immer Zeit. Der arbeitet auf dem Feld, grabt die Kartoffeln aus, die Stiefel sind voll Erden, die Hände klumpig mit der Erde, aber der steht da, stützt sich auf seine Schaufel und dann erzählt er dir. Und dann sage ich, boah, so schöne Kartoffel. Dann sagt er immer, warte ein bisschen. Und dann bringt er einen Sack her und sagt, da, die gehören dir. Und da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht zu schwer bepackt dann heimgehe, weil die sind so freigebig. Ja. Das ist auch so ein Zug von den Menschen. Freigebig, herzlich und den Gästen gegenüber sehr, sehr lieb eingestellt. Da fällt mir jetzt eine Geschichte ein, die wirklich wichtig ist. Und zwar, sie sind Fremden gegenüber sehr offen. Ich bin einmal mit einer Gruppe gegangen und das war gerade die Zeit, wo wir da ein bisschen Schwierigkeiten hatten in Österreich mit den Immigranten, oder? Und dann komme ich um die Kurve, steht eine Frau dort, Dona Christa, ich liebe Estrangeiros, ich liebe die Ausländer. Und das hat gerade da wunderbar gepasst an dem Tag. Und dann hat sie es erklärt, hat sie gesagt, weißt du, meine Tochter ist auch im Ausland jetzt. Und ich denke mir, wenn ich lieb bin zu den Ausländern, denen ich hier begegnen kann, dass das Jahr meiner Tochter auch wieder zugute kommt. Und es gibt ja fast, jetzt sind wir noch einmal bei dem Thema, es gibt fast keine Madeirenser-Familien, wo nicht ein oder mehrere Familienmitglieder im Ausland zwischenzeitlich arbeiten.
Weil Madeira war ja zeitlang sehr arm, oder?
Ja, da sind viele ausgewandert. Genau. Und da haben wir viele Gebiete, wo dann Madeirenser sich angesiedelt haben. Und das ist das Schöne, das ist auch typisch madeirensisch. Zu Weihnachten, wenn wir oft unsere Familienmitglieder abholen, dann fahren wir oft schon früher zum Flughafen. Ich sag's euch, das ist ein Erlebnis, wenn da die alte Großmutter der Großvater, Tante, Onkel, alle schön gekleidet, stehen und warten, bis ihre Familienmitglieder ankommen.
Aus der ganzen Welt.
Und da sagt man vorher so eine ältere Frau, weißt du, auf Portugiesisch natürlich, ja. Weißt du, ich sehe jetzt dann mein Enkelkind, das ist schon 4 Jahre alt, ich habe sie noch nie gesehen, wow. Ich bin so aufgeregt. Mhm. Und wie die dann rauskommt, dann hat sie zu mir herübergeschaut, die Tränen sind runtergelaufen. Wow. Da hat sie gesagt, schau, das ist sie. Das sind so Erlebnisse, die sehr berühren. Und das wow. ist aber auch ja. ein Teil von Madeira, den mhm. man wissen muss, dass das stattfindet.
Weil du sagst, die Einheimischen dort in Madeira, die Bauern sind so freigebig. Ich muss ja jetzt dazu erzählen, der Vollständigkeit halber, dass du immer was mit hast, ob jetzt eine Orange oder Äpfel oder auch manchmal Süßigkeiten unterwegs. Du bist ja richtige Institution. Also du verteilst dann Sachen, bringst den Levada-Bauern was mit. Und beim Gespräch vorher hast du ja gesagt, wenn du 2 Wochen nicht kommst, wundern sich die Leute schon, was mit der Christa ist, oder?
Die sagen dann, wo warst du denn so lang? Ich hab glaubt, du bist schon gestorben und dabei war ich nur 2 Wochen nicht da.
Ja, genau.
Und schöne Begegnungen. Ja.
Ja, also du kennst echt die Leute auf der ganzen Insel und pflegst es. Ich habe schon erlebt, immer ein Schwätzchen. Und unsere Gäste profitieren dann ja voll dabei, weil du quasi immer dieses Netzwerk hast.
Und da fällt mir noch eine Sache ein, was auch das so prägt, was anders ist als bei uns. Erstens einmal wird nie jemand auf die Uhr schauen. Das macht sich bei manchen Sachen, wenn man zum Beispiel sich verabredet, bemerkbar. Ja. Wenn es 8 Uhr Abend heißt, kann das dann schon einmal etwas später werden. Etwas viel später.
Okay.
Aber ein Madeirenser in meiner Erfahrung jetzt würde nie sagen, warte ein bisschen, ich muss noch schnell was holen. Dieses schnell gehen, schnell holen, habe ich noch nie von einem Madeirenser gehört. Und wir sagen doch oft, mein Gott, nein, jetzt habe ich mein Fotoapparat liegen lassen, warte ein bisschen, ich hole ihn noch schnell.
Das gibt es dort nicht.
Das gibt es nicht.
Die Madeirenser haben Zeit, oder?
Sie haben schon Zeit. Ja, das ist angenehm irgendwie.
Du Gerald, vielleicht zu dir noch, wir haben ja bei Weltweit Wandern, wie gesagt, du hast schon geredet mit Nachhaltigkeit, es ist viel nachhaltiger, wenn man länger dort bleibt, deswegen haben wir die 2-wöchigen Optionen drinnen, wir haben ja auch ein Nachhaltigkeitsprogramm, bei den Flugreisen kompensieren wir den CO2-Ausstoß mit Projekten in Uganda und achten auf lokale Wertschöpfung. Was heißt das eigentlich ganz konkret bei euch in Madeira?
Also,
was gibt's da?
Es spricht heute leider oft, wenn man von Umwelt spricht, vergisst man auch, dass es eigentlich nicht nur um die mechanischen Dinge geht oder um Umweltdinge, auch um die Menschen geht.
Mhm.
Und bei unserer Kinder zum Beispiel kommen bis auf einen Mitarbeiter alle Mitarbeiter zu Fuß in die Arbeit.
Mhm.
Also
aus der Umgebung.
Heißt, wir haben aus der Umgebung einfach die Mitarbeiter gesucht und wenn 2 gleich waren, haben wir den genommen, der näher wohnt.
Mhm.
Das hat oben, wir sind dort der einzige Betrieb eigentlich in der Gegend, wir haben jetzt insgesamt 14 Mitarbeiter.
Wow.
Mhm. Also pro Zimmer 1 Mitarbeiter.
Mhm. Mhm.
Und schon vieles verändert, weil alle haben unbefristete Verträge bei uns.
Mhm.
Das heißt, da kriegt man einen Kredit in der Bank und kann dann ein Haus bauen.
Ja, super.
Und das ist einmal das eine. Also dieser soziale Bereich, dass unsere Mitarbeiter ein bisschen mehr verdienen, dass sie am Betriebsergebnis auch beteiligt sind.
Mhm.
Nicht? Und
super.
Das ist für uns wichtig. Das zweite, was ist, der ökologische Impact.
Mhm.
Ich sage immer, einen großen Eindruck von Madeira bekommen, einen kleinen Abdruck in Madeira hinterlassen. Beim Essen versuchen wir zunächst einmal Gemüse, Obst, Eier, selbst zu, unsere Tiere schlachten wir nicht, also selbst zu produzieren, sogar die alten Suppenhennen dürfen bei uns noch im Pensionsgehege ihre restlichen Jahre verbringen und werden dann bestattet, nicht gegessen. Aber dann kaufen wir, was wir nicht kaufen können, von benachbarten Bauern, von vertrauensvollen Quellen. die Milch, es ist keine Milchwirtschaft auf Madeira, und das Joghurt bekommen wir von den Azoren. Mm. Da gibt es ja auch eine nette Wanderreise hin von Weltweit Wandern.
Genau, mit dem Oliver.
Mit dem Oliver, der übrigens vorher 10 Jahre auf Madeira war.
Und befreundet ist mit euch und mit uns.
Befreundet ist, ja. Und dann natürlich war es mir auch wichtig, uns zertifizieren zu lassen. Das heißt, man kann sich selber ja immer in die Tasche lügen. Und wir haben uns entschlossen, uns als Greenes Hotel zertifizieren zu lassen und da den Green Key zu bekommen, den grünen Schlüssel. Mhm. Und da sind wirklich 2 Tage Kontrolleure in fast einer unangenehmen Art auf der Kinta, weil sie wirklich alles umdrehen. Die haben einen Messbecher mit und messen bei jedem Wasserhahn, wie viel Wasser herauskommt. Und das ist natürlich schon gut, weil man sich selber nicht anlügen darf.
Mhm, ne? Und kommt man auch immer wieder auf was drauf, oder?
Und man kommt ja was drauf. Prozess, und das Interessante ist bei dieser Zertifizierung, ich muss immer angeben, was ich im nächsten Jahr besser mache.
Ja, ja. Es,
und wir auf der Kinta, wir das Strom produzieren wir selber, wir können, haben einen Elektrobus, den wir laden können. Diese Kleinigkeiten, das sind aber, das sind jetzt, das ist, sag immer, das ist Technik, aber die wirkliche Umweltschutz sind die kleinen Sachen eben. Mhm. Wenn ich sage heute, wir essen heute den schwarzen Degenfisch. Ihr wollt wissen, wie weit euer Essen gefahren ist. Warte, ich muss den Fischer fragen, wie weit er rausgefahren ist. Ja, genau. Weil alles andere kam von der Kinta an dem
Tag. Und übrigens, er heißt José oder so. Kennst du den Vornamen?
Ja. Also das sind diese Geschichten, die uns wichtig sind da oben.
Und weißt du, was die Gäste oft sagen? Mei, bei euch hängt ja die Wäsche noch heraus zum Trocknen. Die riecht dann also gut nach Sauerstoff,
also so eine
frische Wäsche.
Ja.
Super.
Und Gemeinwohlökonomie spielt für uns eine große Rolle.
Ja, also wir haben eine richtig große Gemeinwohlbilanz gemacht, die auch auditiert wurde vom Gemeinwohlverband. Lustige Geschichte, nach 30 Jahren treffe ich einen Kollegen aus meiner Schülerband in Deutschland, in Mannheim, der jetzt die Zertifizierungen für die Gemeinwohlökonomie macht, weil der zufällig zu mir kommt und sagt, hallo Gerald.
Ah, super. Ja, wunderbar.
Der hat es aber jemand anderem übergeben, dass man ja nicht sagen kann, man ist beeinflusst. Das weiß ich noch.
Das war wirklich super.
Na, wie gesagt, das ist auch wieder, was uns verbindet. Auch wir haben jetzt quasi die Travel Life Zertifizierung. Wir haben auch bei der Gemeinwohlbilanz mitgemacht und uns zertifizieren lassen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, um auf Sachen drauf zu kommen. Ja. Und das ist ja ein ständiger Prozess. Gehen wir mal weiter, vielleicht zu dir, Christa. Wir werben ja alle miteinander, dass wir Local Guides verwenden. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist denn so ein Local Guide auf Madeira? Wer ist denn das bei euch? Das bist natürlich du, die viel geht, aber wir haben ja noch andere.
Also, ich mache es schon 25 Jahre. Da muss ich aber gleich dazu sagen, das Erste, was ich damals vor 25 Jahren gemacht habe, war eine Ausbildung dort, damit ich die Lizenzen alle habe. Mhm. Da habe ich wunderbare Begegnungen dann auch gehabt.
Geht auch um Sicherheit und das dass geht man Know-how hat. Ja.
Genau. Und ohne Zertifizierung darf man es eigentlich nicht ausführen, die Touren. Das war mir wichtig. Und unsere 2 Guides, die Emilia und der Sergio, die sind Madeirenser. Mhm. Die Emilia ist schon sehr lange unser Guide und macht diese Touren, also eigentlich sie ist schon sehr lange Guide. Und ist schon einige Zeit jetzt bei uns, spricht sehr gutes Deutsch. Und der Sergio, der ist vorher nicht wandern gegangen, sondern der ist in seiner kühnen Art, hat er die Radtouren geguidet sozusagen und hat dann 12 Jahre lang die Insel mit den Fahrrädern downhill den Gästen gezeigt. Und beide Guides haben ein großes Wissen über die Natur, auch über Kultur und über die Menschen. Und sie sind beide sehr engagiert.
Und die arbeiten ja schon seit vielen Jahren und ihr habt sie ja super eingeschult, oder?
Und wir haben es sehr intensiv eingeschult, damit die auch unsere Philosophie und die weltweit wandern Philosophie, die sich ja deckt eigentlich mit uns, wir haben es sehr intensiv eingeschult in dieser Weise.
Super. Madeira hat ja nicht nur Blumen und wunderschöne Landschaft, sondern es hat auch einige Gaumenfreuden. Du hast ja geredet über unsere Produkte aus der einheimischen Landwirtschaft. Was sind denn so typische Gerichte auf Madeira, Gerald?
Naja, ist ganz leicht zu erklären. Die haben keinen Bauernhof gehabt, also sind sie zum Mittag nicht zum Essen nach Hause gegangen, weil sie oben auf ihren Feldern waren. Mhm. Oder die Fischer waren auf ihren Fischerbooten. Das heißt, die Küche hat sich jetzt aus etwas entwickelt, was ich mitnehmen muss oder was ich vor Ort grillen und braten kann. Mhm. Und genau das zeigt sich heute auch in der Küche mit ganz besonderen Eintöpfen. Getreidesuppe, also das sind wirklich schwer, du isst einen Teller Suppe und bist für 2 Tage satt. Mhm. Oder eben auch, dass sie wirklich fantastisch Fisch und Fleisch grillen können. Mhm. Und so beim Fisch ist so diese besondere Sache, der schwarze Degenfisch. Mhm. Ein Fisch, der aus 850 Meter Tiefe geangelt wird. Mhm. Also nicht mit Netzen, sondern wirklich geangelt wird. Und der dann ist ein fürchterlich schierer Teufel. Also, aber der dann filetiert ohne Gräten mit oft einer Maracuja-Soße, also Passionsfrucht. Ne? Das ist wirklich eine tolle Sache. Oder eben das Gegenstück dazu beim Fleisch ist, dass man einen Fleischspieß, früher hat man einen Lorbeer-Holzspieß genommen zum Grillen. Heute darf man das nicht mehr, weil die Lorbeerbäume UNESCO-Weltnaturerbe und geschützt sind, Gott sei Dank. Heute nimmt man einen Fleischspieß, einen Eisenspieß, da kommen dann diese Fleischbrocken drauf. Und der Madarenser, wenn du da dem kleinsten Dorfkneipe sagst, ich hätte den gern Medium, ist der Medium. Und wenn du sagst Rare Medium, grillt in der, auch in der kleinsten Dorfkneipe, weil sie einfach Grillmeister sind.
Okay,
und es gibt kein Haus in Madeira, wo nicht ein Griller steht.
Voll schön. Also man kann wirklich gut essen.
Ja, ja, also wirklich gut. Und als Nachspeise dann diese ganzen Früchte, Annona, Ananas, die von den Azoren kommt, aber auch schon die erste bei uns auf der Insel gebaut wird. Es gibt Pflaumen, Kirschen, alles was bei uns gibt, Äpfel, Birnen, dann gibt es Papaya, Bananen. Mango und dann natürlich die Hauptfrucht ist die Banane.
Mhm. Und die Banane ist, wie die Insel uns sich zeigt, die kann man rund ums Jahr ernten. Die hat keine Saison.
Lauft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, jetzt machen wir den Sack ein bisschen zu. Vielleicht so zum Abschluss. Fällt dir noch so eine Anekdote ein? Irgendeine lustige Geschichte, so, wo man ein bisschen sieht, wie du unterwegs bist mit unseren Gästen, mit den Begegnungen? Oder irgendeine lustige Geschichte, die dir also aufgefallen ist oder eingefallen
Das passt wunderbar. Ja. Und zwar war ich mit meiner Yoga-Gruppe unterwegs. Das nennt sich Wandern und Yogan. Das haben wir schon einige Zeit im Programm, sehr lange schon. Mhm. Und dieses Wandern und Yoga ist eben immer auch eine ganz besondere Reise, wo wir Morgen-Yoga machen, wo wir dann wandern gehen und am Abend noch einmal Yoga machen. Und genau auf dieser Reise und auf dieser Wanderung habe ich einen Einheimischen getroffen, den ich schon lange kenne. Und an dem Tag war er ganz so verzweifelt irgendwie. Und er hat immer so dicke Brillen getragen. Und ich habe zu ihm gesagt, George, Senor George, was ist denn passiert? Und dann hat er gesagt, ja, seine Frau ist gestorben, schon vor einiger Zeit und ich habe diese Tour nicht. Mhm. Das war eine Ersatztour für eine Wetterumschwenkung. Mhm. Und dann habe ich ihn schon länger nicht gesehen. Und dann sagt er, ja, seine Frau ist gestorben und es geht ihm gar nicht gut und er sieht nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, Senor George, gib mir mal deine Brillen. Dann habe ich die geputzt, die haben wieder geblinkt. Ich setze sie ihm auf und werde nie mehr vergessen. Er fällt mir um den Hals und sagt, ich kann wieder sehen. Es war so berührend und es war mir dann schon klar, seine Frau hat ihm immer die Brillen geputzt.
Ja, ja.
Und wie sie gestorben ist, ja, dann sowas ja gar nicht gedacht. Es war... Ja, war eine schöne Begegnung.
So und kann viele, man Leuten helfen unterwegs. Ja, das ist
so eine ganz besondere Begegnung auch, unter anderem.
Ja. Wir haben noch gar nicht über eure Söhne geredet, da müssten wir auch noch mal kurz erwähnen. Vielleicht, oder du wolltest noch was sagen.
Ja, nein, ich wollte sagen, dass diese, man wird zum Maderenser mit der Zeit. Mhm. Man sieht auch viele Dinge viel gelassener und versucht auch den Gästen ein bisschen davon mitzugeben, von dieser Gelassenheit, dass sie auch das mit nach Hause nehmen aus dem Urlaub. Und ich sage dann immer, bitte fallt nicht gleich in eure alten Muster wieder zurück, wenn ihr heimkommt, dann hält die Entspannung viel länger. Ich habe am ersten Tag, wie ich in Madeira war, eigentlich gewusst, dass es für mich die richtige Insel ist. Ich musste auf der Bank Geld einzahlen. Damals waren noch Escudos und Schilling und ich habe ein Bankkonto gebraucht, dass wir unsere Wohnung dort, haben wir so ein Apartment gehabt, den Strom zahlt. Und ich komme auf die Bank mit meinem Backerl Schilling, dass ich dort einzahlen wollte. Und vor mir stehen zwei schwarz gekleidete, typische maderensische Witwen, wie man sich das so kennt, man von Fotos auch. Nicht? Und die tratschen mit dem einen Schalterbeamten und dann gibt ihr ein Stempelkissen, sie macht ihren Daumenabdruck auf ihren Beleg. Dann ruft einen zweiten Kollegen, der muss den Gegenzeichnen, damit er sie nicht bescheißt. Nicht?
Ja, dann also sie kann nicht schreiben.
Kann nicht lesen und schreiben. Dann zählt er ihr das Geld vor, der zweite bestätigt, dass das ist. Dann tratscht es doch ein bisschen. Hat 25 Minuten gedauert. So wie gesagt, drei sind noch vor mir, stehe ich hier eine Stunde, um mein Geld einzuzahlen. Ein Schalter nur offen und dann kommt so das Österreich, scheiß Bank, scheiß Service, Entschuldigung die Worte jetzt, aber so ist es ja wirklich. Und dann auf einmal stellt der ein Schild hin, Voltage, komme gleich. Und geht nach hinten raus, denke ich mir, der Arme muss auch mal auf die Seite treten, was macht er? Kommt vorne raus, verlässt die Bank. Die drei Damen vor mir folgen ihm. Gehe ich auch mit, denke, was ist denn jetzt los? Gehen sie alle nach nebenan in die kleine Bar, trinken einen Kaffee und nach 10 Minuten sind sie wieder zurück, stellen sich wieder an und dann zupft mich so die eine Dame so an der Jacke und sagt, ich soll noch vorgehen, weil sie hat Zeit, sie haben alle Zeit.
Man hat Zeit und man trinkt gern gemeinsam Kaffee, oder? Dass man ein bisschen über den Heimmond
redet. Die Kinder reden, Es ist das Schöne an meinem Projekt, es ist für mich so ein, für die Christen für mich so ein Lebensprojekt, das muss man schon sagen, Familienprojekt, aber auch was wir in unserem Leben geschaffen haben. Und wir haben, also alle Söhne sind involviert darin, ein Sohn, der lebt in Mailand, der schaut, hat Wirtschaft, der schaut über unsere Finanzen ein bisschen drüber, weil wir sind ja alle Träumer, was das betrifft, nicht? Und er ist halt der Realist.
Das ist, braucht man auch, ja.
Der Richard, unser ältester Sohn, der ist ein sehr guter Guide, war 4 Jahre auch dann ganz unten, lebt aber momentan wieder den Hauptteil des Jahres in Österreich und ist unser großer Springer. Und der Raimund, unser jüngster Sohn, der ist Musiker, hat ein Tonstudio in Wien gehabt und ist, wie wir die Kinder gerade gebaut haben, zu uns gekommen und hat daneben die alte Volksschule gepachtet und hat dort ein Tonstudio eingerichtet und ist jetzt aber auch Geschäftsführer der Kinder geworden, weil ich mich auch ein bisschen jetzt zurückziehen möchte, noch mehr Zeit haben für mein Atelier. Und außerdem ist er in dem Alter, wo man Kinder vertrauen sollte, eigentlich mit 40 und Verantwortung übergeben sollte.
Und sagt, er macht das seit vielen Jahren
das,
super.
Er macht das wirklich großartig. Na,
super. Mit einem coolen Schmäh haben wir geredet.
Ja.
Große Leichtigkeit und
Gewissenhaftigkeit. Ja, das ist einfach eine andere Generation, die sieht es nicht so verbissen. Wir haben immer Angst, da könnte man falsch machen, unsere Kinder. Und er sagt, nein, das klappt schon, du wirst sehen. Und
großes Vertrauen.
Ja, großes Vertrauen.
Aber erzähl ein bisschen über die Promi-Gäste, die da aufnehmen.
Naja,
das
Promi-Gäste,
ist ja ein bisschen aufregend. Ja.
Der Raimund ist in der Musikbranche sehr anerkannt und es kamen einmal weltweit Wanderer an bei uns, die haben gesagt, stellt euch vor, wie wir ausgestiegen in Madeira, Bilderbuch war am Flugzeug. Naja, habe ich gesagt, so, schön. Und wir haben ja zum Frühstückstisch und zum Essen nur einen großen Tisch.
Ja,
wenn es ganz viele sind, machen wir einen zweiten, aber einen Riesentisch.
Großfamilie.
Und da waren 4 Plätze frei und dann kamen die 4 Bilderbücher rein und die haben sich dann neben die hingesetzt, weil das war eben das Tisch. Und dann kam natürlich auch Peter Fox aus Deutschland, werden viele kennen, Placebo aus England.
Wow.
Und jetzt, das war für uns bisher die spannendste und auch eine ganz liebenswerte Sängerin, die Ray aus England. Mhm. Und die wird jetzt am 2. Februar 25, man wird sehen, wie es ausgeht, ist die für 2 Grammys nominiert, also die höchste Auszeichnung der Welt eigentlich. Und die nehmen halt beim Raimund im Studio auf, ganz normal.
Aufnahmen aus Madeira.
Ja, und der Tisch, habe ich noch was vergessen, jetzt muss ich den Tisch noch erzählen. Mir haben immer so italienische Schnulzenfilme gefallen, wo dann die ganze Großfamilie unterm Tisch, unterm Baum sitzt und wir alle zusammen essen.
Ja.
Und ich habe gesagt, bei uns gibt es nur einen Tisch. Zunächst ohne irgendeinen Hintergedanken. Mhm. Das hat sich aber jetzt gezeigt, dass zu uns sehr viele Alleinreisende kommen.
Mhm.
Das heißt nicht unbedingt Singles, sondern einfach mal Mütter, die eine Auszeit von der Familie machen ein bisschen. Und dann wird immer gefragt, sind da viele Paare auf dieser Reise? Bin ich alleine? Und erstens haben wir mittlerweile fast 40% Alleinreisende, die kommen mit den Paaren zusammen. Aber der Tisch mischt alle gleich durch.
Mhm.
Das heißt, beim Essen kommen die Leute zusammen, sagt man in Österreich. Nicht?
Ja.
Und und sofort ist Kontakt da und in der Wandergruppe sowieso.
Mhm.
Mal kann man mit dem tratschen, mal tratscht man mit dem. Es ist halt eine Gruppe.
Ja.
Und hier auch möchte ich sagen, wir haben jetzt in der Regel so zwischen 8 und 16 Gäste in einer Gruppe.
Mhm.
Zu kleine Gruppen, dann kann ich dem, den ich nerv, der mich nervt, nicht aus dem Weg gehen.
Mhm.
Und zu große Gruppen, und da ist 16 eine gute Grenze, dort wieder ist es eine Massenveranstaltung.
Mhm.
Und in dem Raum bewegen wir uns immer. Und das finde ich auch ganz gut so.
Das ist eh was ganz, ganz Wichtiges, denke ich. So auch diese Balance, das sagen mir auch, ich bin ja viel auf weltweit wandern, Reisen unterwegs, bei euch in Madeira oder jetzt gerade auf Zypern, dass man so eine gute Balance hat. Man hat viel Einzelraum, man kann sich erholen, man sitzt bei euch in Quinta auf seiner Terrasse, hat Ruhe, kann lesen, und wenn ich dann mit jemandem reden will und irgendwas mitteilen, dann gehe ich rüber in euren Gästeraum und dann setze ich mich am Tisch und habe jemanden netten zum Plaudern. Und das ist auch was mir die Gäste oft sagen, es sind so nette Leute mit, und das könnt ihr sicher auch, haben wir vorher geredet, dass die Menschen sich unglaublich gut miteinander verstehen. Und ich glaube, es ist so ein guter Kompromiss zwischen einer, dass es zu viele Leute sind und man anonym ist. Also es ist eine kleine familiäre Gruppe, wo ich viel Erholung habe, viel Freiraum und gleichzeitig auch Geborgenheit. Vielleicht noch so ein bisschen zu unseren Gästen. Ich glaube, die Menschen suchen eben Erholung, aber sie suchen schon auch was Neues anzuschauen. Erzähl vielleicht ein bisschen noch, was fällt denn dir auf über, wer fährt denn da mit bei Weltweit Wandern? Was sind denn so unsere typischen Gäste, Christa?
Unsere typischen Gäste sind vom Alter her von ganz jung bis schon fortgeschritten und aus allen Berufsgruppen, aber eines ist ganz sicher markant, dass alle Gäste, die ich bis jetzt in den mehr als 20 Jahren von Weltweit Wandern dabei gehabt habe, dass die alle total diese Werte auch vertreten, die wir und Weltweit Wandern vertreten. Das heißt, es spielt dieser achtsame Umgang, diese Nachhaltigkeit bei den Menschen ganz eine große Rolle, und es spielt Kulturinteresse ein großes Feld, ist
Neugier,
das? Neugier,
Offenheit.
Ja. Mhm. Und es ist auch diese intensive, das intensive Mitgehen mit der Gruppe und möglichst viel von der Insel aufnehmen zu können. Sei es jetzt mit dem Fotoapparat oder eben auch durch Erzählungen.
Mhm.
Und da fällt mir auf, dass die sehr aktiv dabei sind.
Mhm.
Und das ist bemerkenswert.
Muss schön sein für dich, oder? Du kannst deine Liebe, deine Wahlheimat mit so vielen Menschen teilen und machst das, glaube ich, auch gern.
Und es war auch immer mein Bedürfnis. Mhm. Ich komme ja von der Pädagogik her, und Menschen waren mir immer wichtig. Und Büroarbeit war nicht ganz so meines. Und da hat mir der Gerald, der war mein Rücken sozusagen, der mir das alles abgenommen hat. Und ich konnte mich voll auf die Natur Madeiras, auf die Wanderungen und auf die Menschen konzentrieren. Und das ist ganz was Besonderes, wenn man das dann leben darf, wenn einem das ein Bedürfnis ist.
Voll, voll schön. Na, herzlichen Dank euch beiden, dass wir das jetzt so gut geschafft haben, dass wir euren kurzen Graz-Aufenthalt da zu seiner Aufnahme nutzen konnten, dass ihr uns ein bisschen in das Madeira, es ist ja jetzt gerade im Jänner da in Graz, wo wir diese Aufnahme machen, draußen ist Nebel und ihr habt uns da auf die Blumeninsel entführt mit euren Geschichten und mit euren Erzählungen. Wenn ich es ein bisschen so zusammenfassen darf, was wir da gehört haben. Also Madeira kann man wirklich das ganze Jahr über bereisen. Besonders kontrastreich ist es natürlich in der Winterzeit, wo es bei uns feucht und nebelig und kalt ist, wo es einfach immer warm ist. Aber selbst im Hochsommer gibt es einen Kontrast, weil es in Madeira erstaunlicherweise durch die Klimaanlage des Atlantiks doch kühler ist als bei uns in Österreich. Madeira ist unglaublich vielfältig von den Landschaften, ist ein riesiger, was hast du gesagt, 6000 Meter hoher Vulkan, ja. Berg, der aus dem Atlantik ragt und dessen Spitze 1800, wie hoch ist der höchste Berg?
1862.
1862 Meter hoch, hat also Hochgebirge mit dramatischen Felsen. Es gibt wirklich für jede Wanderabstufung Wege von sanften Spaziergängern entlang der Levadas bis zu wirklich ganz herausfordernden Bergtouren, kann man sich so sein Niveau aussuchen. Und da gibt es eben auch verschiedene Reisen. Man kann die Insel überqueren in knapp 2 Wochen bei einer längeren Reise. Man kann einwöchige Reisen machen, die man aber auch gut zusammenhängt, weil es sowieso besser ist aus ökonomischer und ökologischer Sicht, dass man sie zusammenhängt, die Sachen. Und wie gesagt, ihr seid 25 Jahre auf Madeira, seid also richtige Local Guides, Einheimische, habt uns viel erzählt. Die Kinder haben wir besprochen, dieses ganz besondere Quartier, wo man beim Zähneputzen schon auf den Atlantik schaut, wo man gemeinsam an einem großen Tisch sitzt. Fällt dir noch was ein, was man noch sagt? Du wolltest noch, ja?
Ja, mein ganz besonderes ja. Lieblingsbaby, wenn ja. ich das so sagen okay. darf, ist das Wandern und Yoga, weil wir da zu ganz besonderen Plätzen auch kommen. Und weil wir gerade auf Madeira dieses Runterkommen und Meditation und dieses Aufnehmen von Natur beim Gehen so schön erleben können. Mhm. Und viele gehen vor der Yogastunde noch in unseren Salzwasserpool. Das ist ein Infinity Pool. Das heißt das so? Infinity, oder? Ja. Wo man so das Gefühl hat, wenn man schwimmt.
Endlich.
Unendlicher Pool. Wenn man das drinnen schwimmt, hat man das Gefühl, man schwimmt auf den Atlantik raus und das befindet sich genau vor unserem Restaurant. Und das ist sozusagen eine ganz besondere Woche, wo die Menschen sich sehr viel Energie aufstauen können, die sie dann hoffentlich langsam abbauen. Ja. Und ich habe viele Gäste, die dann wiederkommen und sagen, du, jetzt habe ich die Übungen wieder vergessen, jetzt bin ich wieder da zum Auffrischungskurs und das hat super. Mir so gut ja, getan.
Das ist super. Na, ganz viel Madeira auffrischen. Wenn Sie euch jetzt interessiert für Madeira, es gibt noch ganz viele Berichte auf unserer Webseite, auf unserem Magazin. Am besten schaut ihr vorbei unter www.weltweitwandern.com. Da findet man Madeira-Reportagen, auch viele Berichte, wo die Christa und der Gerald und ihre Kinder vorgestellt werden. Dort gibt es auch ein umfangreiches E-Book mit wertvollen Tipps, mit Ausrüstungslisten und viele Infos rund ums Wandern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gleich, dass du ihn öfters hören kannst. Hinterlass uns bitte eine positive Bewertung. Und was mir ganz, ganz wichtig wäre, schreib mir dein Feedback. Wenn du irgendein Thema, ein Land, eine Info gerne hättest, es soll da eine richtige Community entstehen, es soll nicht nur ein Monolog von uns, ich möchte in der Zukunft weitere spannende Gäste von über 80 Ländern einladen, auch Ausrüstungsexperten und Ärzte mit Tipps für Gesundheit übers Wandern. Es soll wirklich dein weltweit Wandern-Podcast für alles übers Wandern und Reisen werden. Ich bedanke mich recht herzlich für dein Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns bei der oder hören uns bei der nächsten Folge dann wieder. Wiederschauen. Tschüss.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.